Ja, auch von meiner Seite her noch ein gutes neues Jahr allen. Ich hoffe, Sie und ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und jetzt auch ein gutes neues Jahr. Und ich hoffe, ja, dass wir das wirklich erleben dürfen, dass Gott nahe zu sein unser Glück ist in diesem Jahr. Das Thema der Predigt, der Johannes hat schon gesagt, dreht sich vor allem um die Jahreslosung, aber nicht nur. Das Thema soll eigentlich im weitesten Sinne das Thema Glück sein. Glück. Was ist Glück? Überleg doch mal kurz für dich, du darfst auch mal kurz mit deinem Nachbarn drüber reden. Wie würdest du diese Frage beantworten? Was ist Glück für dich? Gibt es ein paar ganz Mutige, die uns an ihren Gedanken teilhaben lassen? Was ist Glück für dich? Traut sich da jemand laut, was dazu zu sagen? Silvia, du grinst.
Ja, Glück. Für mich ist Glück ist eigentlich alles. Dass ich früh, ich habe es gerade Bianca schon erzählt, dass ich früh aufstehen kann und weiß, ich kann einen friedlichen Tag verleben. Niemand wird mich erschießen, niemand wird meine Familie erschießen, niemand wird mein Haus in die Luft sprengen. Ich habe einen guten Tag vor mir, einen guten, sicheren Tag. Ich stehe auf und habe ein Frühstück, mehr als ich essen kann. Vor dem Frühstück habe ich noch was zum Anziehen. Ich habe eine Heizung, wenn es warm ist. Ich habe ein Bett, in dem ich schlafen kann. Es ist eigentlich Glück. Es ist eigentlich alles.
Okay, Dankeschön. Traut sich noch jemand was dazu zu sagen? Was ist Glück für dich? Ich will hier keinen überfallen.
Also für mich ist es Glück, wenn ich in Frieden und Harmonie mit den Menschen in meiner Umgebung leben kann.
Mhm. Dankeschön. Traut sich noch jemand? Gut, vielen Dank allen, die sich getraut haben. Ich denke, Silvia, du hast schon einen ganzen Rundumschlag hingelegt. Glück kann ganz vieles sein und Glück ist für jeden wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes. Ich habe so mal ein paar Sachen gesammelt. Für den einen ist Glück Familie, Beziehungen, Freunde. Für den anderen ist es eine lang ersehnte Reise oder ein Lottogewinn. Oder ein tolles Konzert oder ein geniales Fußballspiel, wo man dabei sein darf. Glück kann auch sein, genug Geld zu haben, sorgenfrei leben zu können, ein Dach über dem Kopf, vielleicht das lang ersehnte eigene Häuschen, genug Zeit zu haben, um das mit Freunden die Zeit zu verbringen. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten und jeder von uns würde wahrscheinlich da auch ein bisschen was anderes drauf antworten. Ich denke, den Sachen gemeinsam lässt sich so ein wenig rauskristallisieren, Glück ist was, was man vielleicht nicht machen kann, was sich oft auch nicht kaufen lässt, was einem häufig geschenkt wird, vielleicht unverhofft geschenkt wird, was einen irgendwo freut oder erfüllt, befriedigt, was vielleicht unerwartet kommt, was auch irgendwo zerbrechlich ist. So eine Partnerschaft, eine Familie, eine Freundschaft, das kann man nicht festhalten. Es hat auch manchmal was Zerbrechliches, Glück. Also wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von Glück und da gehört ganz viel dazu. Wie komme ich auf dieses Thema? Der Johannes hat es schon gesagt vorhin, die Jahreslosung 2014, die hat mit dem Thema Glück zu tun. In der Jahreslosung, in diesem Bibelvers, der über diesem Jahr steht, da heißt es nämlich, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das steht im Psalm 73 im Vers 28. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde es eine ganz schön mutige Aussage. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was verstehst du unter Glück? Ich hätte wahrscheinlich auch eher einige von den Dingen auf der vorherigen Folie aufgezählt. Aber zu sagen, es ist mein Glück, Gott nahe zu sein, das wäre mir wahrscheinlich so spontan nicht über die Lippen gekommen. Also eine ganz schön steile Aussage irgendwo. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich finde es bei solchen Bibelversen immer wichtig und interessant, dass man sich da nicht nur einen Vers rauspickt, sondern auch mal guckt, wo steht denn der überhaupt? In welchem Zusammenhang steht denn der Bibelvers und wie heißt denn der in anderen Bibelübersetzungen? Der Vers, wie wir ihn hier sehen, der stammt aus der Einheitsübersetzung. Und die Einheitsübersetzung, die wird vom katholischen Bibelwerk herausgegeben. Ich habe noch mal ein paar anderen Bibeln nachgeschaut. Da heißt es zum Beispiel, ach, da ist jetzt die Folie nicht ganz drauf. In der guten Nachricht heißt zum Beispiel, dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Im Hebräischen steht da wohl, Gottes Nähe ist gut für mich. Gottes Nähe ist gut für mich. Und der Martin Luther mit der Lutherbibel, die wir in der evangelischen Kirche meistens nehmen, da heißt es, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Gut, Glück, Freude, das scheint so auf den ersten Blick nicht ganz das Gleiche zu sein. Ich lade uns jetzt ein, dass wir uns den Psalm 73, wo dieser Vers steht, mal gemeinsam anhören. Ich habe dazu eine MP3 mitgebracht, den Psalm 73 in der Übersetzung von Martin Luther. Soweit der Psalm 73. Die Psalmen in der Bibel, das sind ja so Gebete, so Lieder, in der der Beter oftmals so seinen Schmerz und seinen Frust so richtig rausschreit vor Gott. Und manche Ausdrücke hat man da schon gemerkt, da sitzt der Frust offensichtlich ganz schön tief. Bei mir in der Bibel hat der Psalm die Überschrift Anfechtung und Trost beim Glück des Gottlosen. Anfechtung und Trost beim Glück des Gottlosen. Der Beter dieses Psalms, der beobachtet die Welt um ihn herum. Und was er dabei feststellen muss, das macht ihn irgendwo fassungslos. Er merkt oder er sieht Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben, die sich nicht um Gott kümmern, nicht um Gottes Gebote kümmern, und denen geht's richtig gut. Denen geht's richtig gut, die sind glücklich, die sind reich. Sie tun, was ihnen gefällt, die reden großspurig daher. Alle Welt läuft ihnen nach, sie finden den Applaus der Menschen, genießen das Leben, sind richtig glücklich. Kriegen vielleicht sogar das Bundesverdienstkreuz, haben viele Millionen auf dem Konto. Und das schreibt der Psalmbeter dann auch. Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen und sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Für sie gibt es keine Qualen. Gesund ist ihr Leib. Sie werden nicht wie andere Menschen geplagt. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie reden alles für nichts und reden böse. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Heftige Aussage, aber ich glaube, da ist schon echt was dran. Er schaut sich um in der Welt und sieht, Mensch, den Gottlosen, denen geht's richtig gut. Warum soll ich dann eigentlich nicht genauso leben wie die? Und Auf einmal gerät dieser Psalmbeter ins Zweifeln. Er sagt, kann das wirklich sein, dass diejenigen, die sich an Gott halten, dass die vielleicht am Ende noch die Verlierer sind, die Loser sind? Bin ich denn ein Loser, wenn ich an Gott glaube? Und den anderen außenrum, denen geht's gut, die sind reich und gesund und glücklich. Die Gottlosen haben Glück und den Gottesfürchtigen, denen geht's manchmal schlecht. Also da ist dieser Beter, dieser Psalmbeter, der so richtig erschüttert ist, auch nach der Frage der Gerechtigkeit in dieser Welt. Erschüttert nach der Frage der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Gott, wie kann das sein? Und ich denke, diese Fragen, die treffen uns heutzutage genauso noch. Wenn wir uns umschauen, wir sehen da oft Ähnliches. Der Geschäftsmann, der auf nichts und niemanden Rücksicht nimmt und reich und erfolgreich ist. Oder der Arbeitskollege, der sich mit Ellenbogen auf der Karriereleiter nach oben boxt und es schafft. Oder der Musik- oder Filmstar mit seinen zahlreichen Frauen- oder Bettgeschichten. Und die Leute, die finden das toll und bewundern ihn. Oder dem Nachbarn, dem scheinbar nichts heilig ist, der Lügen erzählt, über andere lästert und die Leute hören ihm zu. Dieses ganze gottlose Verhalten scheint ohne Folgen zu bleiben. Diese Menschen, die leben scheinbar glücklich und erfolgreich vor sich hin, scheren sich nicht um andere Menschen, scheren sich nicht um Moral oder sowas wie Gottes Gebote. Es geht ihnen gut. Sie sind erfolgreich, wohlhabend, gesund, glücklich, auf der Sonnenseite des Lebens. Sie haben Glück. Und wir Gottesfürchtigen, wir Christen, sind wir etwa die Verlierer, die Loser, weil wir uns um Gott und seine Gebote kümmern wollen? Da kann man schon ins Fragen geraten. Warum habe ich denn kein Glück in meinem Leben? Gott, du weißt doch, wie sehr ich mir beispielsweise einen Partner fürs Leben wünsche, wie oft ich dir da schon in den Ohren liege und immer wieder bete. Warum habe ich da kein Glück? Oder warum finde ich nicht endlich eine Arbeitsstelle, die ich so sehr brauche und mir so sehr wünsche? Warum geht's mir finanziell nicht endlich mal besser? Warum tut sich scheinbar nichts, Gott? Und um mich herum die Menschen, die sich nicht um dich kümmern, warum geht's denen scheinbar so gut? Eine kleine Randbemerkung, wenn du Christ sein willst oder Christ werden willst, damit es dir gut geht und damit du glücklich bist und keine Probleme mehr hast, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dann solltest du vielleicht doch mal genau drüber nachdenken. Jesus verspricht uns nämlich nicht in seinem Wort Reichtum oder Wohlstand oder irdisches Glück, sondern er redet eher von solchen Sachen wie Nachfolge, Kreuz auf sich nehmen. Und wenn er uns was anbietet, dann ist es nicht sowas wie Geld, Karriere, Ansehen oder Erfolg, sondern er bietet uns seinen Frieden an. Er bietet uns Vergebung an, seine Nähe inmitten unserer Not, unserer Schwierigkeiten. Und wer wissen will, wie richtig heftig Christsein auch sein kann, auch für Leib und Leben, der muss sich nur mal bei den etwa 100 Millionen Christen umschauen, die gerade eben in diesem Moment verfolgt werden um ihres Glaubens willen. 100 Millionen Christen werden verfolgt, drangsaliert, gequält, eingesperrt, weil sie Christen sind, Da kann man sich schon fragen, Gott, wo bist du? Warum geht's den anderen gut und Christen müssen dann oft leiden? Christ sein, gottesfürchtig zu leben, das ist oft kein Zuckerschlecken. Für die vielen, vielen verfolgten Christen, aber auch für uns in unserem Alltag ist es oft nicht einfach. Wie gesagt, der Psalmbeter vor Hunderten von Jahren, der verzweifelt da schon fast dran und sagt, wie kann das sein, dass es den Gottlosen so gut geht? Und dann passiert in dem Psalm auf einmal was Interessantes. In seiner Verzweiflung, in seiner Not flieht dieser Psalmbeter in den Tempel. Da heißt dann im Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Ich verstehe das alles nicht, was so um mich herum passiert. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Zwei interessante Sachen passieren da jetzt in dem Psalm. Zum einen, der Beter, der nimmt einen Ortswechsel vor. Er verlässt sein Haus, er verlässt diese ganze Situation, wo er nur die scheinbar glücklichen Gottlosen sieht. Und er geht da wirklich buchstäblich raus. Er verlässt diese Situation und er geht in den Tempel. Er geht bewusst in Gottes Nähe. Und dann redet er nicht mehr über Gott, sondern er fängt an, direkt mit Gott zu sprechen. Wer sich daheim diesen Psalm nochmal anschauen möchte, da fängt dann ab diesem Wendepunkt an, der Beter direkt mit Gott in der Du-Form zu sprechen. Also er geht raus aus seiner Alltagssituation, er macht sich auf und geht ganz bewusst in Gottes Nähe und er spricht ganz bewusst direkt Gott an. Er redet nicht mehr über ihn, sondern mit ihm. Ich finde es faszinierend. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp für uns heute in unserem Alltag. Wenn du frustriert bist, wenn du mit Gott haderst und sagst, Gott, warum bete ich schon so lange und es tut sich einfach nichts? Warum geht's den Leuten um mich herum scheinbar so gut und ich kämpfe mit meinen Problemen, mit meinen Nöten, mit meiner Krankheit, mit meinem Schmerz? Wenn du das nicht verstehst und nicht nachvollziehen kannst und dir vieles oft ungerecht erscheint, dann nimm einen Ortswechsel vor. Mach dich auf und begib dich ganz bewusst in Gottes Gegenwart. Das kann zum Beispiel eine Kirche sein oder eine Kapelle. Begib dich bewusst in Gottes Gegenwart und sprich dann mit Gott direkt. Nicht über ihn, sondern mit ihm. Und dann passiert was Faszinierendes. Auf einmal bekommt dieser Psalmbeter einen ganz neuen Blick für die Situation. Er kann auf einmal das Leben vom Ende her sehen. Er kann das Leben vom Ende her sehen. Und da entdeckt er, wie flüchtig und wie vergänglich dieses scheinbare Glück der Gottlosen ist. Da heißt es dann, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Das Leben vom Ende her sehen. Wie ist es, wenn mein Leben sich dem Ende entgegenneigt? wenn die Gesundheit schwindet, der berufliche Erfolg Vergangenheit ist, wenn auch das ganze Geld das Leben überhaupt nicht eine Minute verlängern kann. Was bleibt dann? Das letzte Hemd hat keine Taschen, so heißt es in einem Sprichwort. Ich kann nichts von hier mitnehmen. Das Leben vom Ende her denken. Und dann merkt dieser Psalmbeter auf einmal, wie kurzsichtig seine Gedanken waren. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich wie ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Ich war völlig blind. Und dann formuliert er ganz bewusst und sagt, dennoch, trotz dieser vielen scheinbaren Ungerechtigkeiten um mich herum in dieser Welt, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Nein, ich will nicht für eine kurze Zeit das weltliche Glück allein genießen. Ich will nicht ohne dich leben, Gott. Auch wenn das an manchen Stellen vielleicht einfacher oder bequemer, vielleicht auch lukrativer erscheint. Ich will vom Ende her denken. Denn siehe, die von dir weichen, die werden umkommen. Du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Aber und jetzt kommt der Vers unserer Jahreslosung, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das Bleiben an Gott, die Verbindung mit ihm, das ist mehr wert als eine kurzfristige Befriedigung meiner Wünsche und Bedürfnisse. Was wirklich und wahrhaftig mein Leben trägt, auch über den Tod hinaus, das ist letztlich die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist dann wirklicher Grund zur Freude. Das ist echtes Glück, zu wissen, ich bin aufgehoben, auch über den Tod hinaus. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Oder wie es der Luther schreibt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist kein einfacher Bibeltext und keine einfache Jahreslosung, wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Und dieser Psalmbeter, der kommt erst nach langem Ringen und nach langen inneren Kämpfen zu dieser Einsicht. Und auch nur, weil er einen Standortwechsel vornimmt, weil er sich aufmacht in Gottes Gegenwart und dann bewusst mit Gott selber spricht, nicht über ihn. Und ich möchte euch ermutigen, aber auch herausfordern, dass ihr diese Jahreslosung mitnehmt und auch damit ringt. Ich denke, so ein schnelles, aufgesetztes, wir Christen neigen ja manchmal dazu, dass man das so locker sagt, na klar, der Herr ist mein Glück, der Herr ist mein einziges Glück. Ich glaube, so oberflächlich dahingesagt, das wird diesem Vers nicht gerecht. Und das ist auch nicht damit gemeint. Wir müssen uns da nichts vormachen und nichts vorspielen. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Und das ist mir auch wichtig, dass jetzt hier nicht nur rüberkommt, wenn man Christ ist, dann geht es einem schlecht. Ich denke, wir dürfen, wie die Silvia das auch gesagt hat, wirklich bewusst und ganz dankbar wahrnehmen, was Gott uns jeden Tag schenkt. Und es ist mehr als genug, ganz oft. dass wir hier in Freiheit und Frieden leben dürfen, dass die allermeisten von uns auch in gewissem finanziellen Wohlstand leben dürfen, dass wir Kleidung haben, dass wir Nahrung haben, dass wir eine Gemeinde haben und unseren Glauben hier frei leben dürfen. Das sind alles gute Sachen, für die wir dankbar sein dürfen, über die wir uns freuen dürfen, über die wir auch glücklich sein dürfen. Aber da, wo uns Schweres trifft, da dürfen wir das auch oder sollen wir das auch aus Gottes Hand annehmen und vom Ende her denken, dass dieses Glück dieser Erde, Wohlstand, Erfolg, Berühmtheit, das Bundesverdienstkreuz, dass das nicht alles ist, sondern dass letztlich zählt, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Wir sollen unser Leben nicht drauf aufbauen, auf dem, was unser Leben bereichert und schön macht. Wir dürfen es genießen und wir sollen es genießen und wir sollen es dankbar genießen. Auch das schöne Auto und die tolle Reise und was uns Freude macht. Aber wir sollen unser Leben nicht drauf aufbauen und es soll nicht unser höchstes Gut und nicht Sinn und Zweck allein unseres Lebens sein. Lasst uns immer wieder auch bewusst so einen Standortwechsel vornehmen. Lasst uns immer wieder direkt mit Gott sprechen und sagen, zeig mir deine Perspektive. Lass mich ganz bewusst mein Leben an deinem Blick, aus dem Blickwinkel der Ewigkeit her sehen. Ich will noch beten. Herr, danke für alles, was du uns schenkst. Und du überschüttest uns ganz oft jeden Tag mit so viel Gutem. Mit einem Dach über dem Kopf, mit Nahrung, mit Kleidung, mit Beziehungen. Herr, danke für unsere Gemeinde, für Aufgaben, für Berufe, die du uns gibst. Danke für Frieden und Sicherheit. Herr, das ist alles nicht selbstverständlich. Herr, du weißt aber auch da, wo es uns nicht gut geht. Du siehst da, wo wir leiden und kämpfen mit vielen Ungerechtigkeiten auch um uns herum in dieser Welt. Wo es dem anderen, der scheinbar nichts von dir wissen will, besser geht. Aber wo wir uns manchmal auch von dir allein gelassen fühlen und so lange für was beten und keine Antwort bekommen. Herr, danke, dass wir immer wieder unseren Schmerz und unsere Not bei dir herausschreien dürfen. Danke, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du uns siehst. Herr, ich bete, dass wir das wirklich erleben dürfen in diesem Jahr 2014, dass wir das Leben vom Ende her sehen können und dass wir dankbar und froh werden, dass du unser Glück bist, dass wir dir nahe sein dürfen. Danke dafür. Amen.